Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, viele von uns haben ihn zu Hause stehen. Ich muss zugeben, das ist nicht mein eigener. Einen Werkzeugkasten. Manche benutzen ihn nur selten. Und dann kann es passieren, dass ein Werkzeug, das ich gerade brauche, oder dass der Handwerker, der gekommen ist, um mir zu helfen, gerade braucht, dass dieses eine Werkzeug aus irgendeinem Grunde gerade nicht auffindbar ist. Also für einen Werkzeugkasten kommt es darauf an, dass er wirklich richtig gut gefüllt ist mit den richtigen Werkzeugen. Immer wieder erstaunlich, was es da alles zu sehen und zu finden gibt. Und wie oft ist das schon passiert, dass ein Handwerksmeister seine Lehrlinge zu einer Aufgabe schickt, dass sie was bauen sollen. Da muss er ihnen natürlich auch die passenden Werkzeuge mitgeben, sonst können sie nicht zu Wege bringen. Und manchmal ist der Handwerker da und sagt, mir fehlt dieses eine Werkzeug. Ich muss nochmal losfahren oder ich komme morgen wieder. Im Neuen Testament stellt sich der Heilige Gott selbst als ein Baumeister vor. Als ein Baumeister, der seine Gemeinde baut. 1. Korinther 3, Vers 9 sagt Paulus, ihr, die Gemeinde Jesu, seid Gottes Bauwerk. Und da steht im Griechischen der Begriff Oikodomä. Und das Wort kann auch für ganz profane Bauten verwendet werden. Ihr seid Gottes Bauwerk. Oder in Epheser 2, Vers 20, 21 wird die Gemeinde mit Gottes Bauwerk verglichen. Gott erbaut sich ein Haus, einen Tempel, in dem er selber wohnen will. Und die einzelnen Steine sind die einzelnen Christen, die eingebaut werden, die Gemeinde, das Haus der lebendigen Steine. Und in Matthäus 16, Vers 18 hat es unser Herr selbst gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Da steht auch wieder der Begriff für oikodomeo. Also wenn Gott sich so als Baumeister vorstellt, fragen wir natürlich, welches Werkzeug benutzt er? Mit welchen Werkzeugen rüstet er seine Leute aus? Und Bibelleser wissen das, dass schon im Alten Testament Gott von sich bildhaft spricht als jemand, der ein Werkzeug benutzt. Ich weiß gar nicht, ob dieses Werkzeug hier auch, ja, es ist da. Gott sagt in Jeremia 23, Vers 29, ist mein Wort nicht wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt. Gott stellt sich also selbst als ein Baumeister dar, der Werkzeuge benutzt. Und Paulus greift das gewissermaßen auf in 2. Timotheus 3. Da spricht auch Paulus vom Wort Gottes wie von einem Werkzeug und sagt, die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben, eine der wichtigen Stellen für die Bibelinspiration, ist von Gott eingegeben, damit der Mensch Gottes vollständig ausgerüstet ist zu jedem guten Werk. Paulus hätte auch schreiben können, damit der Mensch Gottes mit diesem Werkzeug vollständig ausgerüstet ist zu jedem guten Werk. Wenn wir also fragen, welches Werkzeug hat Gott in seinen Werkzeugkasten hineingelegt, wenn er seine Gemeinde baut und durch uns bauen lässt, dann müssten wir als erstes sagen, sein Wort. Das ist das erste Werkzeug, was Gott in seinen Werkzeugkasten reingepackt hat. Das ist gewissermaßen das Hauptwerkzeug, mit dem wir hier auch in unserer bekennenden evangelischen Gemeinde arbeiten. In allen Veranstaltungen, in allen Altersgruppen. Wenn die Kinder sich jetzt drüben zum Kindergottesdienst versammeln, geht es um das Wort Gottes. Wenn die Mitarbeiter heute geschult werden, steht das Wort Gottes im Mittelpunkt. Das ist das Hauptwerkzeug. Und dann hat Gott uns noch etwas in seinen Werkzeugkasten hineingelegt. Und davon spricht Paulus in unserem Predigttext, den wir letzten Sonntag schon begonnen hatten und den wir am nächsten Sonntag abschließen werden. Römer 12, 6 bis 8 im Rahmen unserer Reihe zum Römerbrief. Da sagt Paulus, und Sie haben das vor sich, in Römer 12, Vers 6, Gott hat uns Gnadengaben gegeben. Wir wollen diese Verse noch einmal lesen, ab Vers 4. Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir viele ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer des anderen Glied und haben verschiedene Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Wörtlich haben verschiedene Gnadengaben, Charismata, nach der Gnade, die uns gegeben ist. Ist jemand prophetische Rede gegeben, so übe er sie dem Glauben gemäß. Ist jemand ein Amt oder ein Dienst gegeben, so diene er. Ist jemand Lehre gegeben, so lehre er. Ist jemandem Erbauung gegeben, so Ermahnung gegeben, so ermahne er. Gibt jemand, so gebe er mit lauterem Sinn. Steht jemand der Gemeinde vor, so sei er sorgfältig. Übt jemand Barmherzigkeit, so tue er es gern. Lass uns noch einmal beten. Herr, wir bitten dich darum, dass du uns verstehen lässt, was das bedeutet, dass du uns Gnadengaben anvertraut hast als Gemeinde. Und hilf uns, das, was du uns gegeben hast, nicht zu wechseln mit dem, was Menschen daraus machen. Herr, bitte hilf uns beim Reden und Hören. Wir sind angewiesen auf dein Erbarmen. Amen. Die heutige Predigt ist gewissermaßen eine Auslegung von Vers 6 und wie gesagt, die übrigen Verse werden wir dann bei unserem Gottesdienst am nächsten Sonntag abschließen. Gott hat uns Gnadengaben gegeben und das wird Sie jetzt nicht mehr verwundern. Unser Thema heute Morgen heißt Gottes Werkzeugkasten für den Gemeindebau. Die Gnadengaben, also Begabungen, die Gott uns durch seine Gnade gibt. Und das hatten wir letzten Sonntag schon gesehen. Gott in seiner Gnade, in seinem Erbarmen beschenkt uns ja überreichlich. Er hat uns gerettet durch Gnade, uns die Vergebung unserer Schuld geschenkt, weil Jesus stellvertretend unsere Strafe, die wir verdient gehabt hätten, am Kreuz auf sich nahm. Durch Gnade. Er heiligt uns. Das heißt, er lässt uns im Glauben wachsen. Wodurch? Durch Gnade. Es ist eben nicht so Rettung durch Gnade und Heiligung durch Krampf, sondern auch Heiligung durch Gnade. Und schließlich gibt er uns Gnadengaben. Und nimmt uns hinein in seinen Dienst. Wir haben letzten Sonntag gesehen, das können natürliche Gaben sein, die Gott veredelt und zum Bau der Gemeinde dann ausrichtet. Oder das können ganz neue Gaben sein, die wir vorher noch gar nicht hatten. Und die Bibel macht deutlich, Gott schenkt jedem seiner Kinder bestimmte Gaben, die uns ausrüsten, sodass wir fleißig bei Gottes Gemeindebau mitarbeiten können. Das ist die Kernaussage von Vers 6a. Haben verschiedene Gnadengaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Und in dem Sinne hat es Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf gemeint, wenn er gesungen hat, wir wollen uns gerne wagen, in unseren Tagen der Ruhe abzusagen, die's tun vergisst. Wir wollen nach Arbeit fragen, wo welche ist, nicht an dem Amt verzagen, uns fröhlich plagen und unsere Steine tragen aufs Baugerüst. Das ist genau das Bild. Unsere Steine tragen aus Baugerüst und uns fröhlich plagen. Und keines von Gottes Kindern ist da ausgenommen. Wir haben gesehen, Römer 12, Vers 3 redet Paulus von jedem. Für Römer 12, Vers 4 hatten wir gesehen, sind alle angesprochen. Petrus sagt das genauso. 1. Petrus 4, Vers 10. Dient einander ein jeder mit der Gabe, da steht der gleiche Begriff in der Einzahl Charisma, mit der Gabe, die er empfangen hat, ein jeder als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Gott hat alle begabt, alle seine Kinder. Und die Gnadengabe, die Gott in seinen Werkzeugkasten reinlegt, haben eine ganz eindeutige Bestimmung. Sie dienen nicht dazu, dass sich die Begabten gut fühlen oder damit präsentieren können, sondern sie dienen dem Aufbau der Gemeinde zu Gottes Ehre. Das ist der Zweck der Gnadengaben. 1. Korinther 14, Vers 12 sagt Paulus, wenn ihr euch um die Geistesgaben bemüht, trachtet darauf, dass ihr die Gemeinde erbaut. Das ist das Ziel. Und da steht ein Synonym für Gnadengaben, Geistesgaben, das meint ein und dasselbe. Geistesgaben sind Gnadengaben, weil Gott uns die Gnadengaben durch seinen Heiligen Geist schenkt. Also Geistesgaben und Gnadengaben sind inhaltlich das Gleiche. Trachtet danach, dass er die Gemeinde erbaut. Und genauso Epheser 4, Vers 12, Gott hat die Heiligen zugerüstet zum Dienst. Warum? Damit der Leib Christi erbaut wird. Damit und dazu stattet Gott seine Gemeinde aus mit einem vollständig bestückten, reichlich gefüllten Werkzeugkasten. Wenn Sie im Baumarkt einen Werkzeugkasten kaufen, gibt es wohl in der Regel eine Liste, wo drauf steht, welche Werkzeuge drin sind. Und das stelle ich jetzt mal. Auch Gott hat uns so eine Liste gegeben, eigentlich mehrere Listen, welche Werkzeuge es insgesamt gibt, welche Gnadengaben Gott vorgesehen hat, können wir aus der Zusammenschau dieser Listen entnehmen. Und wir haben diese Bibelstellen, in denen es um Gnadengaben geht, nochmal notiert auf dem Gottesdienstzettel, zusätzlich zu Römer 12, 1. Korinther 12, 7 bis 11 und 28 bis 31, dann Epheser 4, 7 und 11, Und 1. Petrus 4, 10 bis 11. Das sind so die Kernstellen zum Thema Gnadengaben bzw. Geistesgaben. Und wenn wir diese Listen nun miteinander vergleichen, dann fällt eine Liste besonders auf, die sich von den anderen unterscheidet. Und das ist die spektakuläre Liste 1. Korinther 12. Da müssen wir kurz darauf eingehen. 1. Korinther 12, Vers 9 und 10 zum Beispiel. Da heißt es, einem ist die Gabe gegeben, gesund zu machen in dem einen Geist, einem anderen die Kraft, Wunder zu tun. Oder Vers 29 fragt Paulus, sind alle Wundertäter, sind alle Propheten, sind alle Apostel? Und er verneint das eben, weil Gott die Gaben unterschiedlich zugeteilt hat. Also hier in 1. Korinther 12, da finden wir die spektakulären Geistesgaben. Nicht nur die, aber auch die. Zum Beispiel die Gabe der Sprachenrede, also dass jemand in einer Fremdsprache reden kann, die er nie gelernt hat. Oder eben auch die Gabe der Heilung. Und was die Gabe der Heilung bedeutet, haben wir gehört in unserer Lesung aus Apostelgeschichte 3. Eben in unserer Lesung Apostelgeschichte 3. Ich will noch einmal ganz kurz daran erinnern, was wir da gefunden haben. Apostelgeschichte 3. Wo Petrus ein Heilungswunder tut. Sie treffen da diesen Gelähmten auf dem Weg zum Tempel. Und Petrus guckt ihn an. Und dann sagt Petrus, Vers 6, Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareners, steh auf und geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Da wurden sogleich seine Füße und seine Knöchel fest. Und er sprang auf und konnte sehen. Klassisches apostolisches Heilungswunder. Und diese spektakulären Gaben bekommen nun in der Bibel einen auffälligen Namen. Da hatten wir letzten Sonntag schon kurz darauf hingewiesen. Sie werden Zeichen und Wunder genannt oder Zeichen und Wunder und Krafttaten. Und darum spricht man auch von ihnen als von den Zeichengaben. Semaion ist das Schlüsselwort im Neuen Testament. Und diese Zeichengaben wurden vor allem von den Aposteln praktiziert und von ihrem engsten Umfeld. Wir lesen etwa in Apostelgeschichte 5, Vers 12, durch die Hände der Apostel aber geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk. Vers 15, so dass man die Kranken auf die Gassen hinaustrug und sie auf Betten und Bahren legte, damit, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten von einem auf ihnen fiele. Schon das hat gewirkt. Es kamen aber auch viele aus den umliegenden Städten in Jerusalem zusammen und brachten Kranke von unreinen Geistern Geplagte, die alle geheilt wurden. Dramatische Heilung teilweise von vielen, vielen Leuten. Und diese speziellen Zeichen hat eine besondere Funktion. Sie haben die Apostel und ihr engeres Umfeld autorisiert. Sie haben sie beglaubigt. Haben sie ausgewiesen als Gottes Offenbarungsträger. Und deswegen, ich erinnere nochmal daran, konnte Paulus von sich sagen, in 2. Korinther 12, Vers 12, als es um seine Autorität ging, 2. Korinther 12, Vers 12, die Zeichen, da steht wieder das Wort, die Zeichen eines Apostels sind unter euch gewirkt worden, in aller Geduld, in Zeichen und Wundern und Kraftwirkung. Und ganz ähnlich sagt es der Hebräerbrief im Rückblick, Gott hat durch die Zeichen die Apostel bestätigt. Warum war die Beglaubigung der Apostel so wichtig? Sie müssen wissen, zu dem Zeitpunkt war die Bibel noch nicht abgeschlossen, war die Offenbarungsurkunde noch nicht abgeschlossen. Und diejenigen, die sie aufschrieben, brauchten eine besondere Beglaubigung, die sie legitimierte. Und nachdem dann die Bibel abgeschlossen war, hatten die Zeichen und Wunder ihre zeichenhafte Beglaubigungsfunktion erfüllt. Und schon innerhalb des Neuen Testaments sehen wir, laufen sie allmählich aus. Und das wäre nun auch eine interessante Erklärung, warum die Zeichengaben in 1. Korinther 12 noch vorkommen, einer sehr jungen Epistel, und in Römer 12 dann schon nicht mehr. Und das führt uns zu einem ersten Punkt, den wir über Gottes Werkzeugkasten nach Römer 12 festhalten wollen. Wir haben nur zwei Punkte heute, aber die haben es, denke ich, beide in sich. Ein erster Punkt, Gottes Werkzeugkasten für den Gemeindebau. Erstens, wenn wir da reinschauen, die spektakulären Zeichengaben sind nicht mehr drin. Das ist der erste Punkt. Die spektakulären Zeichengaben sind nicht mehr drin. Gottes Werkzeugkasten für den Gemeindebau. Punkt 1, die spektakulären Zeichengaben sind nicht mehr drin. Nachdem Gott die Bibel etabliert hat, hat Gott offensichtlich diese Zeichengaben rausgenommen aus seinem Werkzeugkasten, weil sie nicht mehr gebraucht wurden. Und dann verschwanden sie allmählich von der Bühne der Kirchengeschichte. Und wer das nochmal ausführlicher nachprüfen will, auch die Bibelstellen nachlesen, wir wollen ab Montag einen Aufsatz, den ich vor etlichen Jahren dazu geschrieben habe, noch ins Internet zu der Predigt dazustellen. Die Zeichen und Wunder der apostolischen Zeit, Gedankenstrich Maßstab für heute, Fragezeichen. Das ist ein Aufsatz, in dem es vor allem um die biblischen Belege für diese These geht. Dort können Sie das gerne nochmal nachprüfen. Wir wollen das ab Montag spätestens dort zur Verfügung stellen. Wenn das aber stimmt, was wir jetzt gesagt haben, was machen wir dann mit Berichten wie dem folgenden? Ein christlicher Fernsehsender hat am 31.07.2015 ein Interview mit Yasir Irik gesendet aus dem Nordsudan, ein ehemaliger Moslem, unter der Überschrift, die der Sender diesem Interview gegeben hat: Moslem wird Christ nach Heilungswunder. Was ist geschehen? Dieser Yasir Irik hasste seinen Onkel, weil der Christ geworden war. Aber trotzdem besucht er den Sohn dieses Onkels, als der schwer krank im Krankenhaus lag, lange Zeit bewusstlos. Und als Yasir Irik im Krankenzimmer sitzt, um den Sohn seines Onkels, den er eigentlich hasste, weil der Christ geworden war, zu besuchen, kommen zwei christliche Freunde seines Onkels. Eigentlich will er sie rausschicken. Und er lässt es aber, weil es den Regeln der Höflichkeit widerspricht. Und dann beten diese Christen für den Jungen und bitten Gott, ihn wieder aufzurichten. Und was geschieht? Gott beantwortet ihr Gebet offensichtlich, indem der Junge dann die Augen aufschlägt und wieder zu Kräften kommt. Und was folgt? Es folgt ein stundenlanges Gespräch, in dem der Besucher, der gebetet hat, dem Yasir das Evangelium erklärt. In dem Gespräch geht es um Jesus. Yasir findet zum lebendigen Glauben, er bekehrt sich und sagt dann in diesem Interview: Ich bin Christ geworden, weil Jesus mein Herz berührt hat. Was haben diese Christen getan? Sie haben nicht das Gleiche getan wie Petrus in Apostelgeschichte 3. Sie sind nicht in das Krankenzimmer gegangen und haben gesagt: Im Namen Jesu sage ich dir, steh auf und greif ihm bei der Hand. Sondern sie haben das getan, was viele von uns genauso getan hätten. Sie haben zu Gott gebetet. Und sie haben es ihm anheimgestellt. Und genau das, wozu Gott auch uns einlädt, zu beten. Das ist die Aufgabe. Die Gemeinde Jesu hat keinen Heilungsauftrag, aber einen Fürbitteauftrag. Und was dort im Krankenhaus geschah, und wir unterstellen, dass es sich alles so zugetragen hat, wir haben keinen Grund, das irgendwie anzuzweifeln, das war erstaunlich. Aber es war nach biblischer Definition kein Zeichen und Wunder. Und deshalb ist die vom Sender gewählte Überschrift auch falsch. Moslem wird Christ nach Heilungswunder. Das ist falsch. Ist kein klassisches Heilungswunder, sondern sie hätten es richtiger schreiben müssen: Moslem wird Christ nach einem erhörten Gebet. Das genau war es hier. Und übrigens bei dem Interview, das ist sehr schön zu sehen, wo Yasir dann erklärt, wie er zum Glauben kommt, spielt der kranke Junge überhaupt keine Rolle mehr, sondern es geht dann vor allem um ein langes, stundenlanges Gespräch über Jesus und das Evangelium. Und dann sagt er eben: Ich bin Christ geworden, weil Jesus mein Herz berührt hat. Die Gemeinde hat keinen Heilungsauftrag und deswegen ist diese Gabe, diese spezielle Gabe, dass Gott einzelnen Leuten diese Vollmacht gibt, dass sie auf jemanden zugehen sollen. Ich sage dir im Namen Jesus, steh auf und sei gesund. Ist diese Gabe nicht mehr in diesem Baukasten, in diesem Werkzeugkasten Gottes vorgesehen. Natürlich gibt es in dieser Frage eine breite Übereinstimmung unter vielen Christen in der ganzen Kirchengeschichte. Das ist hochinteressant, nämlich, dass Gott die besonderen Zeichen schon im ersten Jahrhundert auslaufen ließ. Ich habe hier eine Zusammenstellung, wen das interessiert, dem kann ich sie hinterher gerne zur Verfügung stellen, von Zitaten aus unterschiedlichen Jahrhunderten, wo das immer wieder gesagt wird, etwa von Johannes Chrysostomus um 400 nach Christus, wo er über die spektakulären Gaben sagt, dass sie aufgehört haben. Damals war es üblich, als sie auftraten, aber heute kommen sie nicht mehr vor. Und ganz ähnlich sagt es Augustinus, der Kirchenvater. Er bezieht sich da besonders auf das Zungenreden, auf die Sprachenrede und sagt, es waren Zeichen, die der damaligen Zeit angepasst waren, um zu zeigen, dass das Evangelium Gottes allen Sprachen der ganzen Welt gepredigt werden musste. Dies geschah als Zeichen und dann verschwand es. Und Sie finden ähnliche Zitate bei Martin Luther, bei Johannes Calvin, bei dem Puritaner Thomas Watson, bei John Owen, bei Johannes Flavel. der sagt, heute haben diese außergewöhnlichen Weisen aufgehört und wir sollten sie nicht mal erwarten. Matthew Henry, diese und andere Gaben der Weissagung haben, da es sich um Zeichen handelt, lange seither aufgehört und sind beiseite gelegt worden. George Whitfield, warum sollten wir Gott versuchen, indem wir noch weitere Zeichen verlangen? Heute werden geistlich Tote auferweckt und die aussätzigen Seelen werden gereinigt. Das seien die eigentlichen Wunder. Die spektakulären Gaben gehörten der jungen Kirche und sie haben seitdem lange aufgehört. Jonathan Edwards, Nelson Darby, William Kelly, dann ein Exeget jüngeren Datums, Arno Gäbelein. Die Gabe der Heilung und das Wirken von Wundern waren Zeichengaben für die Einführung der christlichen Dispensation, also des christlichen Zeitalters. Es gibt keine Andeutung, dass diese Wundergaben in der Kirche während dieses Zeitalters anhalten würden. Harry Ironside, Charles Spurgeon, er sagt, die Werke des Heiligen Geistes, die gegenwärtig der Gemeinde gewährt werden, sind in je der Beziehung jenen früheren Wundergaben gleichwertig, welche nicht mehr unter uns sind. Das Werk des Heiligen Geistes, durch das Menschen aus ihrem geistlichen Tod aufgeweckt werden, ist nicht geringer als jene Macht, durch welche die Menschen damals in Zungen redeten. Also es wird immer gesagt, natürlich ist Gott derselbe und Gott wirkt, aber er wirkt nicht mehr durch diese speziellen, spektakulären Zeichen. Ein letztes Zitat, William MacDonald, diese Wunder werden heute nicht mehr benötigt. Wir haben die gesamte vollständige Bibel. Wenn die Menschen der nicht glauben, werden sie sowieso nicht glauben. Zitat Ende. Man könnte diese Zitatreihe noch weit ergänzen. Das ist nicht irgendwie eine Sondermeinung, sondern das ist ein breiter Befund, der den biblischen Daten wirklich entspricht. Und so kann man sagen, Gottes Werkzeugkasten für den Gemeindebau, erstens, die Zeichengaben sind nicht mehr drin. Dann aber hat sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts ausgehend von Los Angeles eine Bewegung gebildet, die kurz danach nach Deutschland kam, die Pfingstbewegung. Und dann kam in den 60er Jahren noch dazu, in vielem ganz ähnlich strukturiert, die sogenannte charismatische Bewegung. Und sie hat dann gefordert, weil Gott derselbe ist, müssen wir auch heute die gleichen spektakulären Dinge erleben wie die Urgemeinde. Sonst fehlt uns das Wichtigste. Oder zumindest etwas Wichtiges zu einem vollwertigen Christsein. Wer das nicht erfährt, der ist kein wirklich erfüllter Christ. Diese Pfingstbewegung hat in der Kirchengeschichte viele Spannungen ausgelöst, aber viel schlimmer, sie hat den Schwerpunkt der biblischen Botschaft verschoben. Das ist das eigentlich Tragische daran. Den Schwerpunkt der biblischen Botschaft verschoben weg von Gottes Wort hin zu subjektiven, persönlichen Erfahrungen. Und damit hat sie die Gemeinde angreifbar gemacht, weil sie ihr das Fundament wackelig gemacht hat. Und deswegen müssen wir darüber reden, auch wenn uns das wehtut, über diese Geschwister zu sprechen oder über ihre falschen Lehren zu sprechen, weil das nicht einfach eine Schlacht der Vergangenheit ist, sondern weil es die Gemeinde Jesu bis heute gefährdet. Und weil auch in unserer Stadt Hannover wir genügend solcher Strömungen haben. Weg von Gottes Wort hin zur subjektiven Erfahrung, weg von der Nüchternheit hin zur Gefühlsbetonung. Weg vom Vertrauen auf Gottes Wort hin zum Spektakulären. Obwohl die Bibel ja deutlich macht, dass Außergewöhnliches, wenn es geschieht, nicht unbedingt darauf hindeuten muss, dass Gott da handelt. Und diese Schwerpunktverlagerung, dadurch öffnet die Gemeinde ein Tor für das Eindringen weiterer falscher Lehren. Ich will Ihnen ein ganz aktuelles Beispiel dazu bringen. Die charismatische Bewegung erwies sich als ein ganz wichtiger Motor der ökumenischen Bewegung. Als ein ganz wichtiger Motor der ökumenischen Bewegung. Das unterstelle nicht ich, sondern so behaupten es die Charismatiker selbst. Anfang dieses Monats fand in Würzburg ein großer Kongress statt, Pfingsten 21, von Charismatikern evangelischer und katholischer Seite. Da sprach einer der Hofpastoren des Vatikan, Raniero Cantalamessa. Da sprach Heinrich Christian Rust, Pastor hier ganz aus der nahegelegenen Baptistengemeinde in Braunschweig. Rust sagte dort etwa, wenn Jesus es mit uns aushält, sollten wir es dann nicht auch miteinander aushalten? Merken Sie, da geht es nicht um die Frage, was es war, sondern da geht es um diese persönliche Beziehungsebene, dass man es eben miteinander aushält. Aber das ist ja nicht die Frage, ob man es miteinander aushält. Da sprach Johannes Hartl, der katholische Charismatiker, der das Augsburger Gebetshaus leitet. Und am Ende lief dieses Ereignis zu auf eine katholische Eucharistiefeier, an der auch viele der evangelischen Charismatiker teilnahmen. Eine katholische Eucharistiefeier, in der, wie wir wissen, nach römisch-katholischem Verständnis Jesus erneut unblutig geopfert wird. Das ist nicht neu. Die charismatische Bewegung erweist sich schon lange als ein ökumenischer Motor, weil sie subjektive Erfahrung höher gewichtet als objektive Wahrheit. Und natürlich kann man sich auf dieser Erfahrungsebene viel schneller treffen. Wir singen schöne Lieder zusammen, wir freuen uns ineinander, wir machen gemeinsame Erfahrungen und da müssen wir diese trennenden, unbequemen Wahrheitsfragen nicht so hochhängen. Wir halten es ja miteinander aus. Und wissen Sie, wir müssen es deswegen darüber reden. Wir können davor die Augen nicht verschließen, weil es für die Gemeinde Jesu zum Schaden ist, wenn wir nach spektakulären Phänomenen suchen, die Jesus uns für diese Zeit nicht in Aussicht gestellt hat. Und wie wachsam wir hier sein müssen, zeigt eine letzte Beobachtung dazu. Das Neue Testament spricht sehr wohl davon, dass die spektakulären Zeichen und Wunder, die für die Apostelzeit typisch waren, dass die auf der Zielgerade der Weltgeschichte noch einmal wiederkommen werden. Aber wie werden sie wiederkommen? Und auf welche Art und Weise werden sie wiederkommen? Paulus schreibt darüber in 2. Thessalonicher 2, Vers 9. 2. Thessalonicher 2, Vers 9. Folgendes. Der Böse aber, da redet er über den Antichristen, wird in der Macht des Satans auftreten mit großer Kraft und lügenhaften Zeichen und Wundern. Da kommen die drei Begriffe wieder. Kraft, Taten, Zeichen und Wunder. Auf der Zielgerade der Geschichte als Verführungsinstrumente nachgemacht gewissermaßen den biblischen Zeichen und Wundern durch den Antichristen. Und der Herr Jesus hat das in Matthäus 24, Vers 24 gesagt. Er sagt, es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun. Das haben wir für die Zielgerade der Geschichte zu erwarten. Und das ist nicht alles nur Scharlatanerie, diese Zeichen und Wunder zu Verführungszwecken, sondern die kommen teilweise auch aus einer düsteren Quelle. Es gibt Informationen darüber, dass der Angriff auf den World Trade Center, also 9/11, am 11.09.2001 durch Leute der New Age-Bewegung mehrere Monate vorher vorausgesagt worden ist. Dass das also offenkundig aus einer finsteren Quelle kam. Und es ist etwa interessant, wie Aldous Huxley das Gender-Szenario, was wir heute vor uns haben, im Grunde um 1930 in seinem Roman Brave New World in erschreckender Deutlichkeit schon vorfiguriert hat, gewissermaßen. Wo kommt das her? Und deswegen fordert der Herr uns an diesen Stellen, die wir hier eben gelesen haben, Matthäus 24 und 2. Thessalonicher 2 und auch Offenbarung 13, Vers 13, ganz ähnlich zu besonderer Wachsamkeit. Zu besonderer Wachsamkeit auf. Spurgeon hat das schon 1883 in einer Predigt gesagt, also als dieses Wiederaufleben der Pfingstbewegung oder dieses Einsetzen der Pfingstbewegung kurz bevorstand. Da hat Spurgeon schon gesagt, 1883, die Anker sind eingeholt, der Wind bläst und die ganze Flotte gerät in Verwirrung. Männer, von deren geistlicher Gesundheit ich einst überzeugt war, werden von der einen oder anderen Phantasterei fortgerissen. Wir stehen erst am Anfang einer Ära, in der sich Unglaube und Fanatismus vermengen werden. Die Zeichen der Zeit deuten auf einen Karneval der Verführung hin. Männer haben aufgehört, sich von Gottes Wort leiten zu lassen und behaupten, selbst Propheten zu sein. Zitat Ende, Charles Haddon Spurgeon. Eine dramatische Entwicklung. Und wir müssen dieses eine jetzt festhalten, Gottes Werkzeugkasten für den Gemeindebau. Erstens, die spektakulären Geistesgaben sind nicht mehr drin. Und dann sehen wir, was drin ist, heute und nächsten Sonntag. Und das ist unser zweiter und letzter Punkt für heute. Prophetische Rede. Prophetische Rede für Nichtpropheten. So lautet der zweite Punkt. Prophetische Rede für Nichtpropheten. Wie schreibt Paulus es hier in Vers 6? Ist jemand prophetische Rede gegeben, so übe er sie dem Glauben gemäß. Und das müssen wir für heute noch klären. Das ist eine wichtige Frage, über die es immer wieder ganz viel Verwirrung gibt. Wir müssen sehen, dass der Weg der charismatischen Bewegung gesäumt ist von erwiesenermaßen falschen sogenannten Prophetien. Das gilt nicht nur für die charismatische Bewegung, das haben wir bei bestimmten Sekten auch, etwa den Siebenten-Tags-Adventisten. Da hat William Miller vorhergesagt, Jesus komme 1843 wieder. Oder wenn wir an die Mormonen denken, Joseph Smith hatte angekündigt, Jesus komme 1891 wieder. Und sie haben sich eben teilweise auch auf diese biblischen prophetischen Worte bezogen. Und auch der Weg der charismatischen Bewegung ist gesäumt von erwiesenermaßen falschen sogenannten Prophetien. Und dabei berufen sie sich unter anderem auf diese Stelle. Was aber hat Paulus gemeint? Was bedeutet hier prophetisch reden? Das Wort Prophetoio und das Substantiv dazu, Prophetia, das heißt zunächst mal erstmal heraussagen. Da steckt dieses Wort pro drin. Heraussagen oder öffentlich verkündigen. Das Wort für sich genommen beinhaltet nicht zwingend etwas Übernatürliches. Es bedeutet heraussagen, öffentlich verkündigen. Und dann gibt es zwei Kategorien. Entweder eine erstmalige Prophetie, die neu von Gott offenbart wurde. Das kann auch eine übernatürliche Offenbarung über zukünftige Ereignisse sein. Das ist die eine Möglichkeit. Und dann gibt es eine zweite Kategorie, etwas, was bereits niedergeschrieben ist, etwas, was bereits früher offenbart worden ist, hinein zu verkündigen in die Situation. Und bei den Propheten im Alten Testament finden wir beides. Wir finden neue Offenbarung und Predigt vorhandener Wahrheiten. Und auch im Neuen Testament gibt es beides. Von Propheten neue Offenbarung und Predigt über alte, bereits festgelegte Offenbarung. Das ist jetzt eine ganz wichtige Unterscheidung. Also ich sag mal zu A einige Beispiele neue Offenbarung. Da gibt es nicht so viele. Aber wir haben das zum Beispiel gehört in der Lesung über Apostelgeschichte 21, diesen Propheten Agabus. Ein Prophet, der ganz konkret ein Ereignis in der Zukunft vorausgesagt hat, dass Paulus gebunden würde. Und so eine ähnliche Aussage finden wir auch in Apostelgeschichte 11. In diesen Tagen, ab Vers 27, kamen Propheten von Jerusalem nach Antiochia und einer von ihnen mit Namen Agabus trat auf und sagte durch den Geist eine große Hungersnot voraus, die über den ganzen Erdkreis kommen sollte und geschah unter dem Kaiser Claudius. Das ist das Kennzeichen echter biblischer Prophetie. Sie wird bestätigt durch die Ereignisse selbst. Das gibt's auch noch im Neuen Testament. Und gerade bei der Grundsteinlegung der Gemeinde spielten die Propheten eine wichtige Rolle an der Seite der Apostel. Das waren gewissermaßen die Grundsteinpropheten. Epheser 2, Vers 20. Worauf ist die Gemeinde erbaut? Auf den Grund der Apostel und Propheten. Und der Zusammenhang macht deutlich, da sind die neutestamentlichen Propheten gemeint. Auch in Epheser 4, Vers 11 sagt Paulus, einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten. Die Apostel und einige ihrer Mitarbeiter empfangen den Text des Neuen Testaments, empfangen neue Offenbarung dadurch, die verschriftet wird, und empfangen in bestimmten Situationen auch ganz eindeutige Weisungen, wie etwa auch die von Agabus. Das ist Prophetie, prophetisch reden als neue Offenbarung. Und dann gibt es die zweite Kategorie, die bedeutet öffentlich verkündigen auf der Basis von Wahrheiten, die bereits offenbart worden sind. Und das hat das Ziel, die Gemeinde zu erbauen. 1. Korinther 14, Vers 3, wer prophetisch redet, der redet den Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Oder Petrus schreibt in 2. Petrus 1, Vers 19, wir halten fest an dem prophetischen Wort. Wir halten fest an dem prophetischen Wort. Das heißt, wir haben das prophetische Wort und wir verkündigen es und wir legen es aus durch bibeltreue Predigt. Also, prophetische Rede heißt, kann beides heißen, neue Offenbarung oder Verkündigung von alter Offenbarung hinein in die Situation. Und nun sehen wir, dass in dieser ersten Bedeutung, also natürliche, übernatürliche, neue Offenbarung, das gibt es in unserer Heilzeit nicht mehr. Das ist in unserer Heilzeit auch nicht mehr nötig, weil Gottes Wort vollständig abgeschlossen ist. Und einer, der das sehr deutlich gesagt hat, etwa bei seiner Auslegung von Epheser 4, Vers 11, ist Martin Lloyd-Jones. Er hat das so schön formuliert, dass ich es Ihnen hier kurz zitiere. Martin Lloyd-Jones sagt, nachdem diese Schriften des Neuen Testaments verfasst worden waren, war das Amt des Propheten nicht mehr nötig. Propheten im neutestamentlichen Sinne haben besondere Offenbarung der Wahrheit erfahren. Dem ist nun für heute zu entgegnen, dass angesichts der neutestamentlichen Schriften keine weitere Wahrheit mehr nötig ist. Diese Aussage, sagt Martin Lloyd-Jones, gilt uneingeschränkt. Wir haben die ganze Wahrheit im Neuen Testament vorliegen und brauchen keine weiteren Offenbarungen. Und dann wiederholt er das nochmal. Wir brauchen keine direkten Offenbarungen der Wahrheit mehr. Die Wahrheit steht in der Bibel. Wir dürfen niemals den Geist vom Wort trennen. Das haben die Reformatoren auch mal wieder betont. Wir dürfen niemals den Geist vom Wort trennen. So sagt es hier auch Martin Lloyd-Jones. Also, prophetisch reden für Nichtpropheten. Jetzt wissen Sie, was ich damit meine. Prophetisch reden in dieser zweiten Kategorie, die für heute noch gilt, heißt vollmächtig öffentlich verkündigen, auf der Basis der biblischen Offenbarung, die in die aktuelle Situation hineingesprochen wird. Und diese Gabe brauchen wir heute genauso dringend. Und deshalb, Sie sehen das, fügt Paulus hier in Römer 12, Vers 6 noch eine Messlatte hinzu. Was soll nämlich derjenige, der prophetisch redet, beachten? So übe er sie, diese prophetische Rede, dem Glauben gemäß. Wir könnten ganz einfach übersetzen, bibeltreu. Denn der Glaube mit bestimmten Artikel meint hier die Glaubenslehre. Das meint hier der Glaube. Hier ist der objektive Glaube, nicht der persönliche Glaube gemeint. Die Glaubenslehre, die Sammlung der Wahrheit, die bisher schon offenbart wurde. In diesem Sinne benutzt auch Judas den Begriff, wenn wir an den Judasbrief denken, Vers 3, da sagt er, ich ermahne euch, dass ihr für den Glauben kämpft, der ein für alle Mal den Heiligen überliefert wurde, der also festgelegt ist durch Offenbarung. Und in Judas 3, Vers 20 nochmal, ihr meine Lieben, erbaut doch euch auf euren allerheiligsten Glauben, auf diese Basis, auf diese objektive Basis, auf dieses von Gott schon längst offenbarte Fundament. Also nochmal, prophetisch reden, dem Glauben gemäß, bedeutet, die Verkündigung muss an dem geschriebenen Wort Gottes in der Bibel ausgerichtet werden. Sie hat einen objektiven Maßstab. Sie kann von diesem Maßstab hier auf richtig und falsch überprüft werden. Jeder, der eine Bibel in der Hand hat, kann das tun. Und sie ist vollmächtige Verkündigung in die Situation hinein. Und ein wunderbares Beispiel, was damit gemeint ist, gibt uns 2. Timotheus 4, Vers 2, wo Paulus dem Timotheus ins Gewissen redet und sagt, predige das Wort, 2. Timotheus 4, Vers 2, steh dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit, weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre. Er hätte auch sagen können, rede prophetisch, predige auf der Basis des ewigen Wortes Gottes. Und ein Zitat von John MacArthur, der hat das so formuliert, er sagt, die Offenbarungsfunktion der Prophetie hat zwar aufgehört, doch besteht die Verkündigung des prophetischen Wortes weiter. Prediger legen die Schrift aus und ermahnen zum Gehorsam. Aber die Bibel lehrt nirgendwo, dass wir an der Bibel vorbei einen direkten Weg suchen sollen, um direkt auf Gott zu hören. Das hängt nämlich mit dieser Frage ganz eng zusammen, liebe Geschwister. Und genau dieser vermessene Anspruch begegnet uns immer wieder. Zum Beispiel in diesen Büchern von Sarah Young. Ein klassisches Beispiel. Sarah Young, diese weit verbreitete Schrift von ihr, Ich bin bei dir. Sarah Young sagt, sie sei eigentlich nur Zuhörerin gewesen, da redet Jesus direkt. Und ihr reicht die Bibel nicht. Sie sagt wörtlich, ich wusste, dass Gott durch die Bibel zu mir spricht, aber ich sehnte mich nach mehr. Immer mehr wollte ich hören, was Gott mir an einem bestimmten Tag persönlich zu sagen hat. Und sie hat es nicht so gemacht, sie sagte, Herr, ich lese dein Wort, zeig mir, was du mir damit sagen wolltest, sondern sie wollte es direkt hören. Durch Eindrücke, Intuition. Wie verbreitet ist in unseren Tagen das sogenannte hörende Gebet? Das ist auch ein Versuch, am Wort Gottes vorbei, vermeintlich, auf Gottes Stimme und Gottes Eindrücke zu hören. Es gibt einen Bericht von der Pfingstkonferenz in Österreich im Mai 2016. Da wird über Peter Wenz, den Leiter des Gospelforums in Stuttgart, gesagt, Peter Wenz gab prophetische Worte für einzelne Besucher weiter. Im Namen Gottes sprach er also einzelnen Besuchern bestimmte Dinge zu. Und dann heißt es dort, er bekam einen Eindruck, also das ist so eine fast so die Vorstufe der Prophetie, Gott plane eine Reformation größer als die Welt sie je gesehen hat. Ist das weit hergeholt? Peter Wenz gehört zum Hauptvorstand der Deutschen Evangelischen Allianz und vertritt dort den Kreis charismatischer Leiter. Und was wir hier über die Anleitung zur Prophetie sagen, liegt das nicht fern. Nächsten Samstag findet in der Gemeinde von Peter Wenz im sogenannten Gospel Forum ein prophetisches Seminar statt. Also nächsten Samstag, 29. Oktober, prophetisches Seminar in der Gemeinde des Mitglieds des Hauptvorstands der Deutschen Evangelischen Allianz, Peter Wenz. Und derjenige, der das hält, der da eingeladen ist, ist Wes Hall. Wes Hall kommt aus dem International House of Prayer in Kansas City. Und Wes Hall ist schon zusammen aufgetreten, zum Beispiel mit Mike Bickle. Mike Bickle ist einer der prominenten Vertreter der sogenannten Kansas City Prophets, der Kansas City Propheten. die drastische Vorhersagen gemacht haben, die alle nicht eingetroffen sind. Es gibt eine hochinteressante Zusammenstellung von Georg Walter, eine Liste unerfüllter Prophetien. Wir haben jetzt nicht die Zeit, die hier alle durchzugehen. Aber auch wen das interessiert, dem kann ich sie gerne geben. Zum Beispiel im Jahr 1989, Benny Hinn prophezeit voraus den Tod Fidel Castros für die 90er Jahre. 2016 hat er immer noch gelebt. Oder Paul Kane, 1990, von London und Berlin werde eine zweite geistliche Reformation und Erweckung ausgehen. Es würden Milliarden von Bekehrungen geschehen. Haben wir irgendwie nicht mitbekommen. Peter Wagner, 1993, er sagt, 10 Millionen Japaner werden bis zum Jahr 2000 zu Christus kommen. Ist nicht passiert. Aber alle diese sogenannten charismatischen Leiter agieren weiter öffentlich. Die sind nicht gestoppt worden, man hat sich nicht von denen distanziert. Man lässt die weiter auftreten. Dutch Sheets prophezeit am 12. Mai 2002, dass der oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten sich vor Gott beugen würde. Was ist aus dem obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten geworden? Der hat die Homo-Ehe zwangsweise durchgesetzt für ganz Amerika. Oder 2005, nach einem 90-minütigen Stillstand von Dick Bens Uhr, prophezeit Chuck Pierce, dass von nun an Gottes Hand mit Großbritannien sei und der Einfluss des Islam zurückgedrängt werde. Sie wissen, wie die Realitäten sind. Letztes Beispiel, der Kansas City Prophet Bob Jones vermeldet, dass die Gemeinde Jesu im Jahr 2012 unter apostolischer Autorität wiederhergestellt werde. Gott werde noch nie dagewesene Zeichen und Wunder tun. Schöpfungswunder werden sich ereignen. Neue Gliedmaßen vom Himmel herabkommen. Wie er sich das vorstellt, weiß ich nicht. Jedenfalls eine ganze Liste, die man fast endlos fortsetzen könnte. Es ist, wenn man das liest, möchte man schmunzeln, aber eigentlich ist es zum Weinen. Und schon im Alten Testament, das ist ja kein neues Problem, warnt Gott. Und wissen Sie, was Gott sagt über die Propheten, über die falschen Propheten? 5. Mose 18, ab Vers 20. Der Prophet, der so vermessen ist, in meinem Namen zu reden, was ich ihm nicht zu reden geboten habe, jener Prophet soll sterben. Wenn du aber in deinem Herzen sprichst, woran können wir das erkennen, dass der Herr nicht geredet hat? Dann sollst du wissen, wenn der Prophet im Namen des Herrn redet und jenes Wort geschieht nicht und trifft nicht ein, so ist es ein Wort, das der Herr nicht geredet hat. Der Prophet hat es aus Vermessenheit geredet und du sollst dich von ihm nicht fürchten. Und im Neuen Testament gibt es natürlich keine Todesstrafe mehr. Aber der Maßstab absoluter Wahrhaftigkeit gegenüber Prophetie gilt im Neuen Testament ganz genauso. Und auch da gilt diese Warnung von Jeremia 23 ab Vers 28. Diese Stelle müssen Sie sich unbedingt aufschreiben. Jeremia 23 ab Vers 28. Da sagt Gott, der Prophet, der einen Traum hat, der erzähle den Traum. Wer aber mein Wort hat, der verkündige mein Wort in Wahrheit. Was hat Stroh mit Weizen zu tun? Ist mein Wort, jetzt kommt das Beispiel aus dem Werkzeugkoffer, ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert? Darum siehe, ich komme über die Propheten, spricht der Herr, die meine Worte stehlen, einer dem anderen. Siehe, ich komme über die Propheten, spricht der Herr, die ihre eigenen Zungen nehmen und behaupten, er hat geredet. Siehe, ich komme über diejenigen, spricht der Herr, die Lügenträume weissagen, und sie erzählen und mit ihren Lügen und ihrem leichtfertigen Geschwätz mein Volk irreführen, während ich sie doch nicht gesandt und ihnen nichts befohlen habe und sie diesem Volk auch nichts nützen. Jeremia 23. Und in diesem Sinne hat auch Spurgeon mit drastischen Worten gewarnt. Warum hat er so drastisch gesprochen, fragt man sich, wenn man das liest. Weil er sah und weil er ahnte, wie viel Schaden unter den Christen dadurch angerichtet würde. Spurgeon schreibt über die falschen Prophetien: Hütet euch, die nichtigen Einbildungen eurer Fantasie dem Heiligen Geist zuzuschreiben. Ich habe erlebt, dass der Geist Gottes schändlich von Leuten entehrt wurde. Ich hoffe, sie waren geisteskrank. Also nach dem Motto, dann kann man sie nicht so stark verantwortlich dafür machen. Sagt Spurgeon, die behaupteten, hätte ihnen dies und das offenbart. Seit einigen Jahren ist keine einzige Woche vergangen, in der man mich nicht mit Offenbarungen von Heuchlern oder Wahnsinnigen belästigt hat. Denke nicht einmal im Traum daran, dass der Himmel dir etwas offenbart. Wenn du nicht den Schwachköpfen gleich werden willst, die es wagen, ihre himmelschreienden Torheiten dem Heiligen Geist zuzuschreiben. Wer Offenbarungen über dies und das und noch viel mehr hat, der möge zu Bett gehen und bei Verstand wieder aufwachen. Also natürlich sehr drastisch gesprochen. Aber diese harte Ausdrucksweise bei Spurgeon war ein Ergebnis seiner Besorgnis und seiner Liebe zum Herrn und zu den Menschen, die hier in die Irre geführt wurden. Umso wichtiger, ist, dass wir echte prophetische Rede haben, bis Jesus wiederkommt. Und dass Gott diese Gabe, dieses wichtige Werkzeug immer wieder in seinen Werkzeugkasten hineinlegt für seine Gemeinde. Dass Gott dafür sorgt, dass Menschen da sind, die die Wahrheit, die er uns ein für alle Mal in der Bibel offenbart hat, treu und dringlich in ihre Zeit hineinpredigen und sagen und sich durch nichts davon abbringen lassen. Lass uns beten, dass der Herr diese Gabe des prophetischen Redens reichlich austeilt. Und lass uns beten für alle, die diesen Dienst wahrnehmen. Die Gemeinde Jesu ist umkämpft. Und liebe Geschwister, wir können dazu nicht schweigen. Wir können uns aus diesen Fragen nicht heraushalten. Der Herr wird uns einmal fragen, was habt ihr gesagt? Um wen habt ihr euch gekümmert? Und wie habt ihr in eurer Gemeinde dazu Stellung bezogen? Und ich denke und ich hoffe, es ist deutlich geworden, wir haben es hier nicht mit einem theoretischen Problem zu tun, sondern wir haben es mit einer Frage zu tun, die für ein gesundes geistliches Wachstum von großer Bedeutung ist. Und zwar sowohl für das geistliche Wachstum der Einzelnen als auch für das geistliche Wachstum einer ganzen Gemeinde. Wir müssen wissen, wonach wir uns ausstrecken sollen als Gemeinde. Und wir müssen auch wissen, wovon wir uns abgrenzen sollen. Es gibt eine ironische Geschichte über Rechthaberei. Die hat aber einen wahren Kern. Da diskutieren zwei über den Einsatz im Gemeindebau. Und nachdem sie lange gesprochen und gestritten haben, sagt einer am Ende ganz großzügig, also okay, streiten wir nicht weiter. Sie dienen dem Herrn auf ihre Weise und ich auf seine. Das ist in dieser Situation natürlich sehr unvorsichtig gesprochen gewesen. Aber es sollte recht verstanden unser Anliegen sein, dass wir dem Herrn nicht auf unsere Weise dienen. Dass wir nicht sagen, das ist eben unser Stil, das ist eben unsere Glaubenserfahrung, das ist eben unsere Prägung. Das ist überhaupt nicht interessant, ob das unser Stil, unsere Erfahrung, unsere Prägung ist. Sondern es kommt auf die Frage an, ist es wahr? Ist es das, was der Herr von uns will? Und bitten wir ihn darum, dass er uns Klarheit schenkt immer wieder und dass er uns vor Irrwegen bewahrt beziehungsweise von Irrwegen zurückbringt, sollten wir uns einmal auf sie verirren. Gott baut seine Gemeinde. Und das Gute ist, Gott hat einen optimal ausgestatteten Werkzeugkasten. Heute haben wir nur kurz hineingeschaut. Heute haben wir einmal gesehen, was nicht mehr drin ist. Die Zeichengaben sind nicht mehr drin. Und wir haben gesehen, was unbedingt drin sein muss. Die prophetische Rede für Nichtpropheten. Die Verkündigung des Wortes Gottes auf der Basis dessen, was er uns in seiner Offenbarung schriftlich gegeben hat. Aber in diesem Werkzeugkasten ist noch viel mehr drin. Und nächsten Sonntag wollen wir uns dann die übrigen Instrumente ansehen. Und alles soll dazu dienen, dass unsere Sehnsucht immer größer wird, mitzubauen, mitzudienen. Und dass wir immer wieder staunen, dass der Herr uns dieser Kooperation würdigt, obwohl er uns ja nicht brauchte. Ich liebe diese Geschichte über Michelangelo, als er die berühmte Sixtinische Kapelle ausgestaltete in Rom, die Deckenfresken, die Altarwand mit dem jüngsten Gericht. Da hat er etliche Hilfsarbeiter beschäftigt. Und einer von denen, so erzählt die Geschichte, arbeitete ganz unmotiviert vor sich hin. Ein anderer, naja, da ging es schon etwas besser. Aber da war ein Dritter, der strahlte übers ganze Gesicht und er war mit vollem Eifer dabei. Wie kam das? Die Sache wurde klar, als man die drei fragte, was für eine Arbeit tust du hier eigentlich? Der Erste mit dem mürrischen Gesicht, der sagte gelangweilt, ich streiche eine Decke. Der Zweite, der schon etwas interessierter war, sagte, ich arbeite an einem Fresko mit. Und der Dritte entgegnete ganz stolz und strahlend, ich helfe Michelangelo, die Sixtinische Kapelle zu bauen, zu gestalten. Was ist deine Haltung im Bau der Gemeinde? Hast du Verlangen, die Werkzeuge, die Gott seiner Gemeinde schenkt, einzusetzen? Jesus lädt dich ein, Verantwortung mit zu übernehmen. Wir dürfen Jesus helfen. Das heißt Priestertum aller Gläubigen. Wir dürfen seine Mitarbeiter sein beim Bau seiner Gemeinde. Das ist die größte Ehre, die einem Menschen überhaupt auf dieser Erde zuteil werden kann. Jesus hätte unsere Hilfe nicht nötig, wahrlich nicht. Aber er will sie haben. Und das sollte uns der größte Ansporn sein. Von Herzen in Zinzendorfs Zeilen einzustimmen. Ja, auch wir. Wir wollen uns gerne wagen, in unseren Tagen der Ruhe abzusagen, die es tun vergisst. Wir wollen nach Arbeit fragen, wo welche ist, nicht an dem Amt verzagen, uns fröhlich plagen und unsere Steine tragen aufs Baugerüst. Amen. Lieber Herr, darum bitten wir dich. dass du uns fröhliche Bauleute sein lässt und dass dort, wo wir müde werden, du uns wieder aufrichtest und uns diese große Perspektive zeigst, dass wir mitbauen dürfen an deinem Bau, Herr. Und wir bitten dich um Erbarmen über die Situation auch hier in Deutschland und weltweit. Herr, du siehst all die Verwirrung, die gerade um die Fragen der Geistes- und Gnadengaben entstanden ist. Du siehst die Verführung. Du siehst, wie viele sich verstricken in ein falsches Denken und falsche Praktiken, wie sie unter falsche Einflüsse geraten, auch hier in unserer Stadt Hannover. Wir bitten dich, erbarme dich darüber und zeig uns, wo wir dem einen oder anderen helfen können und bewahre uns vor Hochmut, vor Selbstgerechtigkeit, Herr. Und halt uns fest und lass uns rechtzeitig merken, wenn wir selbst auf Abwege kommen. Danke, dass deine Wahrheit stärker ist als jede Lüge. Und dass du selbst gesagt hast und dass du selbst es garantierst. Ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Danke, Herr. Wir bergen uns bei dir. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.